ARD Sounds.
Dann war ich auch mit Klaus und wir haben relativ wenig gesprochen. Sagt er, was ist los mit dir? Da sage ich, ich glaube, ich kann das nicht. Sag ich habe so viel Angst. Da sage ich, schau, ich kriege Herpes hier und mein Magen spielt auch nicht mit. Und da war eine kurze Pause. Dann sagt der Wolfgang, du kannst vor der Kamera machen, was du willst. Die Kamera liebt dich. Du liegst nie falsch.
Das hat er zu dir gesagt?
Das hat er zu mir gesagt. Vertrau mir. Das hat zu mir vorher natürlich noch nie jemand gesagt. Aber ich habe gemerkt, dass der Klaus mich unwahrscheinlich wertschätzt.
Mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Thorsten Otto.
Wolfgang Fierig, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Servus.
Vielen Dank. Sehr bequem, muss ich echt sagen. Die Blaue Couch.
Absolut. Forever. Ja, das sind blaue Sessel sind es wenigstens. Die Blaue Couch passt ja gar nicht rein, weil die so groß ist. 50 Jahre Filmbusiness. Ja. Haben wir gerade festgestellt im Vorgespräch.
Genau.
Gratulation.
Vielen Dank, lass mir gern geschehen. Du.
So schaut jemand aus, der 50 Jahre im Filmgeschäft ist. Wahnsinn. Younger than ever, hätte ich fast gesagt.
Du, danke für die Komplimente. Jetzt wäre ich tatsächlich rot fast so. Ich habe immer nach dem gesucht, was mir wirklich Spaß macht. Ja, ich habe alles Mögliche gemacht. Also wirklich von meinem Beruf, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, bis über Jobs, ob ich als Maurer gearbeitet habe oder als Kellner im Biergarten oder als Truckdriver. Aber Film hat mich schon immer fasziniert. Und auf einmal, wie aus dem Nichts, hat sich das ergeben und ich bekam anstelle von jemand anderem eine Hauptrolle.
Können wir gleich drüber sprechen. Aber ist das das Geheimnis letztendlich, dass du so da sitzt, wie du heute da sitzt, dass dir so gut geht, dass du dein Leben lang mehr oder weniger immer das gemacht hast, worauf du Lust hast? Dass du deiner Leidenschaft gefolgt bist?
Ich bin immer meiner Leidenschaft gefolgt mit aller Kraft. Mami ging es halt nicht, weil du hängst auch von Entscheidungsträgern ab. Aber ich habe das immer verfolgt. Aber ich glaube, was noch dazu kommt, jeden Job, den ich mache, den mache ich einfach gern. Also ich war damals, ich habe keinen Job gehabt und mein Nachbar oben in der Siedlung, wo ich wohne, sagte, hey Wolfgang, du im Grüntal, da wird ein Job frei, hast Lust zum Kellnern? Sag ich, logisch, sag ich, was brauche ich? Sagt er, Lederhose, weißes Hemd, Havelschuhe, sag ich, habe ich, aus, kein Problem.
Los geht's.
Ja, und dann habe ich innerhalb von kürzester Zeit den besten Service gehabt, weil auf meinen Tischen standen kleine Blümchen drauf und alles sauber, einfach mit Herzblut.
Und du bist ja ein Mensch, der gerne unter Menschen ist. Du bist einer dieser wenigen Menschen, die ich kenne, immer wenn ich dich sehe, in unregelmäßigen Abständen, machst du mir gute Laune oder bessere Laune, als ich sie vorher gehabt habe. Das ist eine ganz tolle Qualität, die du hast. Aber ja, du musst dich nicht anstrengen dafür, oder?
Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau sagt ab und zu mir, ich bin ein Kindskopf, lasse mir gern gefallen. Das ist fast schon wieder Aufzeichnung. Aber ich lasse es eigentlich nicht gelten, also schlechte Laune, etwas Negatives, wenn sie sagen, ach, das geht nicht und nein, ich weiß nicht, also kommt bei mir nicht in Frage. Ich probiere es so lange und wenn es dann nicht geht, okay, dann mache ich was anderes. Aber ich lasse keine schlechte Laune zu.
Aber du spielst nichts vor, oder? Also das ist der Wolfgang Fierig, so wie er ist.
Das ist einfach, ich kann selber sagen von mir, dass ich eigentlich nie schlechte Laune habe. Ich denke dann einfach nur über diese Situation nach und denke mir, wie komme ich jetzt aus dem Graben wieder raus? Was kann ich am besten machen? Gehe erst einmal eine Runde laufen oder gehe ins Schwimmbad oder sowas. Aber ich bin gesund. Mir geht's wirklich gut und ich habe wirklich ein paar ganz, ganz gute Freunde, was auch sehr wichtig ist, je älter man wird, soziale Kontakte. Und dann habe ich natürlich Hobbys, die mir Spaß machen. Und dann setze ich mich einfach auf mein Motorrad und fahre mal kurz 700 Kilometer.
Sind alle Harley-Fahrer, Fahrerinnen so positiv wie du?
Also die meisten.
Kommt das vom Harley-Fahren? Oder meisten. Sind die Menschen, die gut drauf immer, sind, die fahren Harley?
Ich habe da immer wieder Arbeit, also das ein bisschen zu unterstützen. Also klar, viele bringen natürlich, ich habe ja Harley-Touren in Amerika gemacht, die bringen natürlich ihre Probleme dann mit auf so ein schönes Motorrad. Sag ich, hau deine Probleme in die Satteltasche und gib Gas, lass uns raus auf den Highway. So Sprüche, ich glaube, die helfen sehr viel.
Deine Philosophie in gewisser Weise, das hat mir sehr, sehr gut gefallen jetzt in der Vorbereitung, man muss mit offenem Herzen fahren.
Ja.
Weil es um die Begegnungen geht.
Es geht um die Begegnungen. Also ich bin ja immer neugierig, wen ich triff und was ich treffe. Und als ich das erste Mal mit meinem eigenen Motorrad in Amerika war, da bin ich also am Nachmittag um 3 Uhr im Cargo angekommen, also in Lufthansa Cargo in Los Angeles, habe mir dann das Motorrad geholt. Hat eine Stunde gedauert, bis es dann entpackt war und runter von der Palette und Benzin nachgefüllt und alles. Und dann bin ich losgefahren Ich habe gar nicht gewusst, genau wo es hingeht. Ich habe gewusst, ungefähr, ja, ich muss rauf in den Norden, nach Süddakota. Und dann bin ich einfach los und los und los und fahre und fahre von einer Tankstelle zur anderen, da wieder hingesetzt, einen Kaffee getrunken, die Menschen angeschaut. Dann kamen auch Menschen zu mir und sagen, ah, what is this, a license plate? Ich sage, ja, München, Deutschland, ah, Bavaria. Und so ging das hin und her. Und dann war es sogar so, dass ich glaube, bin am ersten Tag bin ich, glaube ich, 1400 Kilometer durchgefahren. Ich habe das aber nicht gemerkt, weil Amerika so groß ist. Und dann war es wirklich so, dass um 3 Uhr nachts habe ich an einer großen Tankstelle geparkt, meine Lederjacken hingelegt, es war ja warm, Kalifornien, und bin eingenickt. Und auf einmal weckt mich jemand auf, ein älterer Herr, ein freundliches Gesicht. Er sagte, hey boy, ist alles okay bei dir? Also in Englisch natürlich. Sag ich, ja, ja, gehört, sagt er, you want a coffee? Sag ich, ja, dann holt man dir einen Kaffee. Weißt, das sind so Begegnungen, die einfach das Leben noch schöner machen. Und dann denkst du einfach, diese Freundlichkeit, so müssen wir es eigentlich machen.
Und das passiert natürlich speziell dann, wenn man mit einer Harley unterwegs ist, weil halt jeder schaut gleich. Kannst du es auf den Punkt bringen, wie schaut deine Philosophie aus, deine Motorrad-Harley-Philosophie? Worum geht's da?
Also es geht mir eigentlich erst einmal natürlich das Motorrad selber. Mir gefällt die Harley, aber das hat einen anderen Hintergrund. Mein Vater, der war bei den Amerikanern in Neubiberg damals im Fliegerhorst Koch. Selbst ein großer Motorradfahrer, Enthusiast, hat nur Motorrad gefahren. Er hat von Audi über BMW, über Norton, über Ariel alles gehabt. Eines Tages kam er mit einer Harley Davidson nach Hause. Und hat meine Mama gesagt, das können wir uns nicht leisten. Der große Hubraum, Versicherung und Anmeldung. Aber das Motorrad hat mich so imponiert. Und dann, damals waren ja die fuhren noch ein Einbereichsöl, das 50er Einbereichsöl, und hat einen ganz besonderen Geruch gehabt, wie der Parfum von diesem Motorrad. Und dann ist es so auf dem Seitenständer gewesen, das hat ausgeschaut wie ein Cowboy, der an der Hauswand lehnt. Haben wir gedacht, Mensch, das ist ja echt ein geiles Motorradl. Ich hatte eigentlich nie vor, Motorrad zu fahren, weil in den 70er Jahren, vielleicht weißt du das auch, die Mädels haben keinen Bock gehabt, auf so einem Motorrad zu sitzen.
Motorradfahren war out damals.
Out, total. Aber irgendwie hat mir das also gefallen und dann kam ich auch zum Führerschein und dann habe ich mir für mich selber auch reminisziert, was fasziniert dich eigentlich daran?
Also das Motorrad ist es auf jeden Fall, der Geruch, hast du gesagt, der Sound logischerweise.
Der Sound, aber auch dann durch die Natur zu fahren. Einfach so, du fährst dann, ich fahre nicht schnell, ich fahre maximal vielleicht, wenn sie mir pressiert, 130, aber sonst bin ich immer so mit 50, 60 Meilen unterwegs, das sind so 80, 100 maximal und dann bleibe ich dort stehen, wo es schön ist, dann schaue ich mir das alles an, dann knistert der Auspuff und am Abend suche ich mir ein kleines Motel oder auch wenn ich Tagestrips mache hier bei mir. Ich war jetzt wieder mit meiner Frau unterwegs, wir waren kurz im Kühtai. Wunderschön. Da fährst du mit diesem Motorrad einfach, es ist einfach dieses Package, dieses Gesamtpaket ist einfach toll. Und wenn dann natürlich noch eine schöne Frau drauf sitzt, ist natürlich auch der Hammer.
Fährt die Jamila einfach ab und zu auch?
Die Jamila ist früher lange Zeit gefahren. Nach meinem Unfall hat sie irgendwie keine Angst bekommen, aber sagt, sie mag nicht mehr. Sag ich, okay, Baby, dann fährst du bei mir hinten mit, wenn du möchtest, und so machen wir das auch. Und ich fahre auch, wie gesagt, viel allein, aber wenn es geht, also wie gesagt, jetzt vor 2 Tagen sind wir rein ins Kühtai, Ötztal da hinten, Timmelsjoch rauf und wieder runter. Das ist einfach wunderschön, wenn du dann diese Berge siehst und diesen blauen Himmel und dann noch vielleicht noch ein paar schöne Kässpatzen mit Röstzwiebeln und der Almdudler, was willst du mehr?
Was willst du mehr? Du hast eine wirklich tolle Autobiografie geschrieben. Born to be Viereck, das ist auch ja eine Hommage natürlich an 40 Jahre auf dem Bike. Es sind ganz persönliche Geheimtipps drin für Routen in den USA und vor allem sind sehr, sehr schöne Geschichten drin. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist die, wie du deine erste Harley gekauft hast. Von einer Gage für den Auftritt in der Show von Tony Marshall?
Genau, richtig, ja, genau. Damals wurden noch richtig gute Gagen gezahlt. Das waren auch meistens immer 4 Tage, wo man vor Ort war. Das war irgendwo in Stuttgart, ich weiß nicht, wo damals die Halle war, glaube ich, Zuffenhausen. Bin mir nicht ganz sicher. Nein, nicht Zuffenhausen, war es nicht, woanders war es. Auf jeden Fall kam ich dort an am Donnerstag und so und dann hat gleich die Dame gesagt, Wolfgang, hol dir gleich eine Gage ab. Und das war wirklich viel damals. Also davon konnte man sich ein Motorrad kaufen, zumindest auch anzahlen. Also und naja, und dann haben wir die Show, Probe, dann Generalprobe und so weiter und so fort. Und am Samstagvormittag war ich im Bett, wir haben ein bisschen durchgemacht gehabt und alles. Und dann habe ich Zeitung aufgeschlagen, da war von drinnen gestanden, Eröffnung von einem Harley-Shop, gleich in der Nähe in Leonberg. Haben wir gedacht, ah gut, da fahren wir hin, schauen wir das an. Und prompt steht da mein Traummodell. Und da haben wir mal ganz kurz einen Abschlag gemacht, finanziell, wie es ausschaut, wirtschaftlich auf dem Bankkonto und so.
Damals gab es noch ordentliche Gagen offensichtlich.
Ja, wirklich. Also
das und ist du hast, was vielleicht die Älteren unter uns noch auf dem Schirm haben, aber viele auch nicht mehr, du hast damals ein grandioses Lied performt, das wir alle kennen. Wir können mal kurz reinhören.
Riesig, ich hol dich mit meinem Traktor raus.
Yes.
Riesig, mit dem da mach ich niemals nicht schlapp. Und dann sprühe ich Mundharmonika, denn romantisch bin ich ja
an. Wie geht's dir denn, Wolfgang, wenn du das hörst? Nach all den Jahren?
Ich habe es vor kurzem wieder gesungen.
Echt?
Ja, klar, ich singe das so lange, bis ich nicht mehr kann. das ist auch wieder ein Abschnitt in meinem Leben. Also ich habe dieses Lied gehört in der Demokassette von der Hanne Haller und von Bernd Meinunger und habe gedacht, mei, ist das cool. Resi, ich heute bin beim Traktor ab. Ist doch eine coole Line. Kam nicht ganz so schnell bei den Leuten an. Also wir sind da von hier bis nach Norden rauf zu allen Sendern. Und
Das wollte erst keiner spielen.
Nein, wollte keiner spielen, keinen Sinn. Hab gesagt, mit der Carlo von Tiedemann hat sie mir gesagt, hey Junge, du bist doch so ein cooler Typ, kannst doch sowas nicht singen. Sag ich, was soll denn dann singen? Er sagt, ich weiß nicht. Sag ich, okay. Auf jeden Fall, die Österreicher haben das dann, die drei Bachlerbuben haben das aufgenommen, haben das im Fasching vorgestellt und zur Skieröffnung. Und da war das in Österreich auf Platz 1. Und automatisch für mich natürlich ein Hit. Und wie gesagt, ich singe es immer wieder gern, aber das Kurioseste war das, ich war in Amerika bei einem Harley-Treffen. Hab da meinen Spezi kennengelernt, 1987. Und dann sagt er, treffen wir uns heute abends auf der Western State Fair, da gibt's ein German Beer Tent, also Bierzeit. Sag ich, ja, kein Problem, da fahr ich einen Tag später nach Los Angeles. Und dann bin ich dort hier, hab mich schön gemacht und geduscht und alles hin und her. Aus dem Taxi ausgestiegen, gehe über diese Western State Fair drüber, lauter Cowgirls und Cowboys und alles. Und da vorne denk mir, sag mal, was spielen die denn da? Und da komme ich näher und näher zu dem deutschen Wirte, da spielen die Resi heute mit meinem Traktor ab.
Auf Deutsch?
Auf Deutsch. Ja, auf Deutsch, ja. Das war eine Band aus Chicago, die hatte sich immer die neuesten Hits von dem Oktoberfest kommen lassen. Und dann kommt bei später der Tod, sagt er, Wolfgang, what's going on? Sag ich, das ist mein Hit, sag ich, das bin ich. Sagt er, really? Sagt er, then you have to sing it. Dann bin ich auf die Bühne, hab das gesungen. Und dann alle halbe Stunde kam wieder eine nette Amerikanerin mit einem Bierkrug, mit einem Stein, wie die sagen. Hey Wolfgang, please sing it again. Dann bin ich halt auf, hab's nochmal gesungen, ich glaube 20 Mal oder was. Also, das sind halt so tolle Sachen. Warum muss ich das Lied nicht mehr singen?
Natürlich. Sing's, solange es geht.
Ja.
Stimmt es, dass du, nachdem dir dann deine erste Harley gekauft hast, von der Gage bei Tony Marshall, dass du bei der ersten Fahrt oder nach der ersten Fahrt einen fetten Muskelkater gehabt hast?
Also mir hat so die Beine auseinandergezogen. Also von Leonberg zurück nach München ein bisschen Gas geben natürlich auch. Aber die Sitzhaltung ist halt anders wie auf einer BMW oder Ducati oder sowas. Da bist du halt weit vorgelehnt und so. Und dann habe ich, also die Innenschenkel, denke mir, ach, wenn das alles ist, na, dann verkaufe ich das Ding wieder. Aber wie es halt so ist, 3 Tage später war der Muskelkater weg. Ich habe dann wieder dieses wunderschöne Teil gesehen. Und seitdem waren wir ein Paar und unzertrennlich.
Die gibt's aber nicht mehr, oder?
Die in der Form gibt's nicht mehr. Na.
Du hast ja eine Menge Leute eben kennengelernt. Wir haben es gerade schon angerissen, die tollen Bekanntschaften, die man da macht, wenn man auf der Harley unterwegs ist. Unter anderem die Original Easy Rider Stars.
Genau, richtig. Peter Fonda und Dennis Hopper. Damals wurde die Harley Davidson Owners Group gegründet in Wiesbaden und da war ich eingeladen von Harley Davidson und da war der Peter und Dennis. Aber die waren so langweilig. Die sind alle da gestanden im schwarzen Anzug. Wir Biker, also Jeans und ein Lederwestel und ein Hawaii-Hemd. Und die waren da beim Wasser gestanden. Denk mal, was ist denn da los? Also,
was
ist
mit euch los?
Ja, genau. Ich habe dann an dem Abend noch meine Frau kennengelernt und das war auch wieder schöner.
Das war an dem Abend?
Ja, das war an dem Abend.
Also
ja.
96, nein, früher, es muss früher
gewesen. Früher war das, ja, genau. Es war, ich glaube, 91 oder sowas muss das, genau.
Du hast jetzt zu Hause in Aing hast du einen Trike stehen, oder?
Genau.
Und in Arizona?
Eine ganz normale Harley noch, die im Buch drin ist, die meine Frau gefahren hat. Ich habe es dann ein bisschen man-made gemacht mit einem Abhänger und einem anderen Vergaser und ein bisschen einen lauteren Auspuff. Und jetzt schaut es richtig aus vor einem Man-Bike.
Wir können ja mal mit so einem Vorteil aufräumen. Viele glauben ja, dass du zur Hälfte in Arizona lebst und zur Hälfte bei uns in Bayern. Das stimmt aber nicht.
Stimmt nicht. Erst einmal war das nie die Absicht. Bei mir ist immer arbeitsbedingt oder auch meine Frau, die ist ja Malerin, die malt viele Bilder für Hotels und Privatkunden und alles. ist und dann ist er in der Welt unterwegs. Und bei uns sind es immer so 3 Monate maximal, vielleicht maximal 4 Monate. Aber damals, als ich so schwer verunfallt war, dann war ich natürlich fast 5 Monate, weil Sonne ist sehr gut für die ganze Heilung der Knochen und alles. Aber ich bin am liebsten immer im Mai, da blühen die ganzen Kakteen.
Beschreib's mal, wie ihr lebt dort. Ist das eine Ranch, auf der ihr da wohnt?
Nein, das ist ein normales Haus und zwar im Adobe-Stil. Das ist so, wie früher die Indianer gebaut haben, also mit Lehm, also ohne Dach, hat ein ganz flaches Dach und ist halt lehmfarben, hat natürlich schon Heizung und Aircondition, ganz klar. Und ich habe einen Garten und für die Amerikaner habe ich ein kleines Grundstück mit 6600 Quadratmeter.
Wow.
Und da sind halt meine Klapperschlangen, meine Kojoten, meine Schweinchen, meine Vögel. Jetzt habe ich gerade eine Eule, die hat seit 4 Jahren bei mir genistet, also die große Virginia Owl, also die, und ja, wie gesagt, also Roadrunner ist auch da immer wieder, besucht mich immer wieder. Also, und ich habe keinen Garten in dem Sinne, ich habe nur Kakteen.
Aber da ist nicht viel drumherum, oder?
Doch, mein nächster.
Hast du Nachbarn?
Ja, der nächste. Ich lebe in einer Community. Der nächste Nachbar ist, glaube ich, so 30, 40 Meter weg von mir.
Okay.
Und auch mit dem Garten nach hinten raus und alles. Und der sagt immer, Wolfgang, wenn du da bist, nimm meinen Pool und so, weil ich habe keinen Pool. Ich wollte keinen Pool, weil wenn du einen Pool hast, dann brauchst du einen Zaun. Und bei Lassie, bei diesen Filmen, habe ich immer bewundert, dass die keinen Zaun haben, dass die nur den Rasen haben und es geht an die Straße weiter. Deswegen bei mir kein Zaun.
Wolfgang, ich weiß, wie sehr du die Amerikaner, die USA, auch diesen Freiheitsgedanken immer geliebt hast. Wie schwer ist es für dich gerade, dieses Land immer noch so gern zu haben?
Bitte keine Politik.
No Politik. Naja, das ist ja keine, also ich muss so, ja mit dir was machen, oder?
Ja, es macht gar nichts mit mir, weil es eigentlich mit einem Fremden nichts macht. Es ist Amerika, das gehört den Amerikanern. Bei den Amerikanern ist es so, dass man nicht in der Öffentlichkeit über Politik und Religion spricht. Weil ich respektiere deine Meinung, okay. Du meine. Und so handhaben die das auch. Also bei mir, in meinen Freundeskreisen, wurde nie drüber gesprochen.
Das heißt, du beschäftigst dich gar nicht damit, passiert? Nein,
ich bin kein Politiker, das ist die eine Sache. Ich habe zu wenig Hintergrundwissen wahrscheinlich. Wenn ich Politiker wäre, dann wäre ich kein Sänger und kein Schauspieler.
Und aber vielleicht sollst du mit dem Trump mal Harley fahren.
Der hat ja Harley abgelehnt, aber jetzt glaube ich, erst einmal will er im Mount Rushmore das 5. Gesicht werden und da muss er sich mit den Harley-Fahrern gut stellen, weil da ist das größte Harley-Treffen.
Also,
die Leute lieben ihn, die Leute hassen ihn. Das ist, am Schluss wirst du ja an deinen Taten, wirst du ja, wie soll man sagen, also begutachtet und auch beurteilt.
So schaut's aus. Ja. Und da schaut's ja bei dir nicht so schlecht aus. Du Nein. hast uns ja einige wunderbare Filme hinterlassen.
Ja, vielen Dank. Alles, das war ja alles, wie gesagt, also der erste Film war, ich hätte das gar nicht gedacht. Am Abend habe ich meine Mama angerufen und gesagt, Mama, ich habe gerade eine Hauptrolle in einem Film bekommen.
Idole war das damals, Idole, 76.
Genau. 76. Und Mama gesagt, ja, ich weiß schon. Also wieder eine Story von mir. Aber es war dann wirklich so, war ein guter Achtungserfolg in der ARD. Also wir haben eine sehr, sehr gute Quote gehabt und es ging halt dann weiter.
Lass uns gleich darüber ausführlich sprechen. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf, jo, in dieser kleinen Show, Wolfgang. Den habe ich auch für dich versucht. Aha. Lies ihn bitte laut vor und dann sagst mir dann danach, ob du den zerreißen musst oder ob wir damit arbeiten können.
Okay, also gut.
Bitteschön.
Ich heiße Wolfgang Viereck und mein Leben ist wie eine Tour mit der Harley. Manchmal bin ich Umwege gefahren, ab und zu habe ich ganz schön geschwitzt und einmal hatte ich großes Pech. Aber die meiste Zeit ließ ich den Motor blubbern, hatte großartige Begegnungen und konnte die Fahrt genießen. Von meinem Vater habe ich die Sehnsucht nach der großen Freiheit und die Liebe zu Amerika. Im legendären Münchner Café Capri wurde ich früh für den Film entdeckt. Die Figuren, die ich spielen durfte, waren wie ich sympathisch, ein wenig chaotisch und mit ganz viel Humor. Meine große Liebe habe ich erst spät kennengelernt und es hat gedauert, bis ich Jamilas Herz erobern konnte. Jetzt leben wir unseren Traum und schauen gemeinsam nach vorne. Denn jeder Biker weiß, die Harley hat keinen Rückwärtsgang.
Da steht's. Was sagst?
Super, ganz
gut. Kannst du unterschreiben so?
Ja, du, kurz und bündig und alles drin.
Dieser unzerstörbare Optimismus, der dich auszeichnet, hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, woher das kommt, woher du den hast?
Auf jeden Fall ist Familie. Also mein Vater, für den gab es auch nichts, was es nicht gibt. Also wenn jemand gesagt hat, ach, das geht doch gar nicht, sagt er, doch, das geht schon, das kriegen wir schon hin. So war der Papa und der hat immer, mein Gott, damals nach dem Krieg und Flüchtlinge und du hast halt auch improvisieren müssen und hast halt schauen müssen, wie es weitergeht. Also mein Vater war sehr fleißig, hat immer einen Job angenommen, auch in der Zeit, wo er Urlaub hatte, ist auf dem Oktoberfest in Hühnerbraten reingegangen, hat dort gekocht. Die Mutti hat alles zusammengehalten und da war es genauso. Mein meine Mama hat einen sehr starken Willen gehabt. Das war wieder, in Bayern heißt es immer, wieder Weib, hat einen Teufel im Leib, aber...
Ich habe noch nie gehört.
Ja, das,
wieder Weib hat einen
Teufel im Leib. Ja, weil die einfach wirklich tough sind. Und Mutti war so, musste sie auch sein. Also man, das waren schwere Zeiten und mei, uns hat's nie an etwas gefehlt, Gott sei Dank. Wir haben nie durchgelaufene Schuhe gehabt oder zerrissene Hosen und sowas. Und Essen war auch immer am Tisch.
Aber viel war es nicht, aber ich habe immer dran geglaubt, dass es besser werden könnte. Ja. Du hast vorhin schon angerissen, dein Papa war auch ein leidenschaftlicher Motorradfahrer.
Genau.
Der war aber nie in Amerika. Hat zwar immer davon geträumt, aber war nie dort. Stimmt es, dass du, ich weiß nicht, ob an deinem Haus oder in der Nähe an einem Baum einen Stuhl hingestellt hast für ihn, als er schon tot war?
Ja, bei mir, also gleich an der Garage ist links also ein Baum, ein Palo Verde. Das sind so die typischen Bäume dort in der Sonora-Wüste. Und da habe ich dann auf einmal einen Stuhl hingestellt. Sag ich, Papa, du musst auf das Haus aufpassen. Mittlerweile ist eine Bank dort und ein Stuhl, weil meine Mama ist ja auch gegangen und mein Bruder ist vor 3 Jahren auch gegangen. Und da sitzen jetzt alle 3 dort und immer, wenn ich ankomme, sage ich, hey, wie geht's euch? Ich komme gleich wieder und so. Und wenn ich fahre, verabschiede ich mich von denen. Und ich weiß, dass die auf mein Haus aufpassen.
Du hast wirklich das Gefühl, die sind da.
Ich habe das
in
Gefühl,
in welcher Form auch immer.
Es ist ja, wenn ich so ein Motorrad fahre und auch früher, wenn ich gefahren bin, alleine bei den Touren, habe ich immer zum Papa gesagt, der hat ja meine Harley schon gesehen, konnte aber nicht mehr fahren, weil er ein amputiertes Bein hatte. Sage ich, hey, Daddy, siehst du mich? Und dann bin ich gerade raus aus Baton Rouge und irgendwas war, dann schaue ich auf den Tacho, da leuchtet die rote Lampe, Öl nachfüllend. Also hat der Papa schon wieder Obacht gegeben. Also er ist immer dabei und ich rede mit ihm oft.
Aber das ist toll. Also ich meine, du bist ja sowieso ein sehr spiritueller Mensch.
Ja.
Glaubst du, dass diese Art von Beziehung jeder haben kann zu seinen verstorbenen Liebsten?
Selbstverständlich. Man muss halt auch daran glauben. Also das ist also immer, wenn es bei mir Situationen gibt, die haarig sind oder wo ich nicht mehr weiter weiß, dann gehe ich entweder in den Wald spazieren oder ich fahr wirklich entweder Motorrad oder auch Fahrrad und setze mich dann irgendwo hin und dann rede ich mit ihm oder mit der Mama genauso. Und mein Bruder, der fehlt mir sehr, weil wir haben leider nie das beste Verhältnis gehabt, was ich mir sehr gewünscht habe. Aber ich habe damals meine Mama und meinen Bruder nochmal mit nach Amerika mitgenommen. Ich habe gesagt, hey, schaut euch das an. Und Mutti war
die haben es gesehen. Ja,
die haben es gesehen. Und, aber wie gesagt, also mein Freund Stan Natchez ist ein Shoshone-Paiute-Indianer. Der sagt, die Leute sind da in einer anderen Ebene. Er sagt, sprich mit denen an, sprich mit denen, die kriegen das mit. Und so denke ich mir das auch.
Du hast in deinem Leben ganz viele Höhen gehabt, aber auch ein paar Tiefen. Die tiefste Tiefe mit Sicherheit, dieser schlimme Motorradunfall, den du gehabt hast, 2003 im April war es. Es war sowieso eine schwierige Zeit für dich. Du hast, glaube ich, auch Stress gehabt mit deiner Frau damals. Das lief auch im Beruf nicht mehr so gut. Die Serie ist eingestellt worden. Was war das damals, Bayer auf Rügen? Oder
nein, das war Tierarzt Dr. Engel. Ja. Ja.
Du bist auf dem Weg nach Österreich gewesen und eine junge Frau hat dich übersehen.
Genau.
Und überfahren.
Ja.
Also wenn diese Geschichte, die kommt ja immer mal wieder hoch, im Lauf der Lebenslinien habt ihr sicherlich auch drüber gesprochen im BR-Fernsehen. Was ist der erste Gedanke, den du hast?
Ich habe damit abgeschlossen, nachdem ich wieder einigermaßen hergestellt war, bin ich an die Unfallstelle gefahren. Und ich habe einmal gehört, dass die Samurai, wenn die irgendeine schlechte Situation beenden wollen, dann pinkeln die da drüber. Ich bin an die Unfallstelle gefahren, ich habe ganz genau gewusst, wo ich gelegen bin und habe da drüber gepinkelt. Und damit war für mich die Sache vorbei. Der Schmerz war vorbei, diese ganzen Erinnerungen waren vorbei und ich habe gesagt, Ende, das war's, es geht weiter.
Es war ja damals wochenlang nicht klar, ob du dein Bein überhaupt behalten könntest, weil du eine schwere Infektion gekriegt hast. Wie oft gebrochen?
Ja, der untere Teil war 7-mal gebrochen und das war ein offener Bruch, das war das Schlimme dabei.
Also es war lange auch nicht klar, ob du wirklich wieder laufen würdest können. Gibt es irgendetwas Gutes aus dieser Zeit, was du mitgenommen hast? Monatelange Schmerzen, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, aber da hat dieses Moment auch wieder reingespielt. Nachdem ich die Operation hinter mir hatte, war meine Frau noch bei mir, die war ziemlich fertig. Ich sage, Baby, geh ins Bett, ich komme klar an alles. Und dann war ich natürlich wachgelegen. Und dann habe ich aber nicht gedacht, warum ist mir das passiert, mir? Ich habe nur gedacht, warum ist das passiert? Und mit diesem Gedanken bin ich dann eingeschlafen. Und so habe ich die ganze Situation auch behandelt. Was will mir das sagen? Will Jesus mich ein bisschen runterholen vom Gas?
Aber was wollt's dir sagen, die Geschichte?
Ich glaube, dass ich einfach mein Leben ein bisschen entschleunigen soll. Ich habe ja eine Serie nach der anderen gedreht, einen Auftrag und das gehabt und so. Und da kam dieser Intendanzwechsel beim ZDF und dann wurde die Serie eingestellt. Und das hat mich total, also wirklich, also ich war total geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. und auch Alkohol getrunken und dann mit meiner Frau gestritten und alles. Dann sage ich, Baby, heute ist nicht mehr aus. Und dann bin ich in meine Garage und habe mich dort hingekniet, wo mein Kreuz hängt, und habe gesagt, sag ich, hey, Chef, ich schaffe das nicht mehr. Du musst mir jetzt helfen. Hilf mir, ich schaffe das nicht mehr. Egal was ist, ich nehme es an. Und dann war das ja 3 Tage, dass ich also zum Österreich-Ring wollte, also mit einem Interview mit Kai Ebel und mit Ralf Schumacher. Und da hat mich dann dieses Mädel also praktisch da runtergefahren.
Das hat lange gedauert, bis du dich wieder auf ein Motorrad setzen konntest. Aber es waren auch wieder letztendlich, oder ein Amerikaner mit seinem Optimismus, der dich dazu gebracht hat, ne?
Ja, genau.
Also, du warst in Arizona?
Ich war in Arizona. Und Tex Earnhardt, das ist ganz, der hat am selben Tag Geburtstag gehabt, auch wie ich. Ein Bullrider und Autohändler und Motorradfahrer und alles. Und ein guter Typ einfach. Und eines Tages ruft er an und sagt, hey Wolfgang, wir fahren am Wochenende alle nach Silver City in New Mexico. Fährst du mit? Da war jetzt halt vor der Entscheidung, zu sagen ja oder nein. In Deutschland, wenn mich jemand angerufen hat, die erste Frage immer, wie geht's dir, meinst du kannst und das, der Ami ist da ganz anders. Das ist deine Entscheidung. Aus Ende. Und dann habe ich meine Frau gefragt, sage ich, was meinst du? Sagt zu Wolfgang, das musst du entscheiden. Und dann bin ich auf mein Motorrad, bin eine Runde bei mir in der Community gefahren, schaue in den Rückspiegel, da sehe ich einen lachenden Wolfgang Viereck und habe mein Zeug gepackt und ab dem Zeitpunkt geht's wieder weiter.
Das geht wieder weiter. Wie ist denn diese Faszination, diese Liebe zu Amerika überhaupt entstanden damals bei dir als Kind? Über deinen Papa, oder? Der in Neubiberg gearbeitet hat bei den Amis.
Also ausschlaggebend war das natürlich der Papa, ganz klar, weil wir durften dann am Sonntag, meine Mama, mein Bruder und ich, mit dem Fahrrad sind wir dann von Otterbrunn rüber nach Neubiberg gefahren, in seine Küche, dort haben wir immer dann gutes Essen bekommen und da waren natürlich die GIs und gesagt, Henry, your kids und bla 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 und so, und dann fiel mir einfach diese Lässigkeit der Amerikaner auf und auch diese Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Das hat mir einfach imponiert. Also. Und dann natürlich, als ich das erste Mal einen Jeep gesehen habe, denke ich mir, ein Auto ohne Dach und Fenster, das ist aber cool. Und dann lauter diese Kleinigkeiten.
Total kindlich einfach
damals, eigentlich schon, logisch. Ja, hundertprozentig. Also. Aber es hat mich beeindruckt. Und natürlich Filme.
Was war der erste Film, den du gesehen hast?
Also der erste Film war eigentlich Ben-Hur. Das hat mich erschlagen mit dieser Gewaltigkeit und das, natürlich die Musik und alles drum und dran. Aber dann kamen natürlich schon amerikanische Filme, natürlich auch John Ford, Monument Valley, immer dieses und diese Indianer und diese Weite, auch der John Wayne und das hat mich alles und dann natürlich
Easy Rider
kam natürlich, American Graffiti, alles diese Dinge, die hingen alle damit zusammen. Ich habe dann nochmal den Dennis Hopper kennengelernt, richtig kennengelernt, der saß neben mir am Tisch bei der Premiere. Und dann habe ich ihn auf Easy Rider ansprechen wollen. Der wollte gar nicht drüber reden.
Wieso?
Ja, erst einmal war er nüchtern, der war trocken zu der Zeit. Also er hat gesagt, er trinkt nichts mehr. Und vielleicht war ich ihm zu fremd, aber auf einmal hat er gemerkt, dass die Leute mich mögen, Autogramme und so und alles. Sagt er, wer bist du? Sag ich, ich bin auch Schauspieler. Sag ich, das, was du vielleicht bist in Amerika, bin nicht ich hier. Sag ich, beliebt und so weiter. Und dann kamen wir ins Gespräch und er sagt, ja, das waren alle scheiß Dreharbeiten. Überall wurden sie von der Polizei also wirklich verfolgt und lange Haare und das und das. Aber trotzdem hat man das irgendwie klar, Easy Rider, aber diese Weite und das Licht, und das hat mich alles sehr imponiert. Und das kam dann, und dann habe ich auch einen Freund gehabt, einen Maler, der hat gesagt, du musst nach Amerika. Er sagt, der bucht einen Flug nach San Francisco und von dort geht es nach Lake Tahoe, von Lake Tahoe geht es runter
Weg. Wie alt warst du da?
Da war ich, das sage ich dir gleich, das war 27.
Also schon lange nach deinem ersten Film letztendlich.
Ja, genau, richtig. Ja.
Das ist ja auch eine spannende Geschichte, wie du dazu gekommen bist. Wir haben es vorhin schon kurz anklingen lassen. Du hast alles Mögliche gemacht. Du hast Feinmechaniker gelernt, dann hast du als LKW-Fahrer gearbeitet, als Kellner, als Barmann, als DJ im Paramount unter anderem.
Genau, richtig.
Liza Minnelli, alle. Mark Knopfler, solche Leute waren da.
Die waren da, genau. Dann auch dieser Getty Junior, dem das Ohr gefehlt hat. Also da waren lauter coole Leute waren drin. Also Moos haben wir natürlich, ist ganz klar, der Mosi war da. Und ja, dann habe ich habe damals ein Mädchen verehrt und der Ex von ihr, der kam dann aus dem Senegal zurück, der war also Surflehrer, guter Typ, breite Schultern, Texaner und alles hier und her. Der Vater war Texaner, er war Deutscher. Und der wollte unbedingt zum Film. Und dann hat er einen Schlafplatz gesucht. Ich habe ihm gesagt, du, ich habe ein tolles Zimmer, wenn du magst, kannst du es haben, gibst du ein bisschen was zur Miete. So kamen wir gut aus. Und dann sagt er eines Tages, du, kannst du mich in die Akku-Studios fahren, wo später ich die Rese aufgenommen habe? in die Acker-Studios am Berg am Laim. Da ist Casting. Ich sage, ja, kein Problem. Und dann habe ich dorthin gefahren und ich bin draußen an meinem Auto gewesen. Damals ein Opel Commodore, 6-Zylinder, richtig cool und so. Also er ging rein zum Casting. Ich war in meinem Auto und habe natürlich Musik lauter gemacht und ein bisschen um das Auto rumgetanzt und ein bisschen poliert und so. Dann drehe ich mich um, dann sehe ich oben an der Balustrade einen Typen stehen. Später erfuhr ich, das ist der Klaus Lemke. Der
hat legendärer Regisseur.
Regisseur, mein Mentor überhaupt. Also der stand da oben und die Blicke haben sich getroffen und hat einen Kopf geschüttelt und ist wieder lachend wieder reingegangen. Und dann, 3 Tage später, hat mir dann der Eric gesagt, sagt er, du, Eric Moss, auch ein großer Filmproduzent, sagt er, du, der Lemke möchte ich kennenlernen.
Und das war dann im Café Capri?
Café Capri.
Auf der Leopoldstraße.
Auf der Leopoldstraße. Ich war damals noch Tischjockey, bin erst in der Früh um 3 heim, musste mit dem Hund noch raus, bin also um 4 erst ins Bett, war verschlafen. Es war kühl, ich hatte einen langen Mantel an, mit einem langen Schal, bin allein, pünktlich, also bin ja überpünktlich, immer 20 Minuten vorher, haben mir eine heiße Milch bestellt und haben mich hingesetzt und so. Und der Tisch hat gewackelt, habe den Tisch zurechtgerückt und auf einmal stehe ich auf und der Schal war unterm Tisch und der Tisch fällt um. Ich wollte die Milch auffangen, fall über den Tisch drüber, über die Milch und auf einmal lachen da ein paar Leute. Da war hinter mir, habe ich vorher nicht gesehen, aber der Klaus Lemke, der Peter Pschigoda, der Martin Müller und der Kaiser. Das war die Crew, der harte Kern. Und auf einmal kommt der Klaus und mich zu, sagt der Vorstand, ich bin Klaus Lemke, ich würde gerne mit dir reden und alles. Und dann nach dem kurzen Gespräch sagt er zu mir, ich würde dir gerne die Hauptrolle anbieten.
Das kann doch nicht so gewesen sein.
Dann habe ich gesagt,
Wolfgang, der sieht dich vorher, 3 Tage vorher sieht er dich vom Fenster aus, wie du um dein Auto rumtanzt.
Ja.
Dann sieht er dich, wie du einen Tisch umschmeißt.
Genau.
Unklampert,
Wie
man hier sagt.
Ja, genau.
Und dann sagt er, ich biete dir jetzt die Hauptrolle an. Warum?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Der musste doch irgendwann mal gesagt haben, was er in dir gesehen hat, oder?
Ja. Es war dann so, dass ich also natürlich meine Mama angerufen habe, sage ich, Mama, ich habe eine Hauptrolle in einem Film.
Ja,
ist schon wieder gut, genau, gut. Aber es kam natürlich der Tag näher und dann fuhren wir nach Kochel am See und am Anfang habe ich das alles so weggespielt, dass wenn das cool und so weiter und so fort. Aber auf dem Weg dorthin habe ich total Durchfall bekommen. Vor lauter Angst und vor lauter, was habe ich denn jetzt schon wieder angestellt? Auf was habe ich eingelassen oder was habe ich denn dazu gesagt? Ich habe ja unterschrieben den Vertrag für die Hauptrolle und alles hin und her. Und dann kam der erste Drehtag und es hat geheißen, also der erste Drehtag spielt auf einem Fußballfeld und ich konnte ja gut Fußball spielen, denke mal, Made Wiesen, wie die Bayern sagen. Aber das war kein Fußballfeld, das war ein Kuhacker, weil der schönste Motiv war mit den Bergen im Hintergrund und so. Ich bekam keinen gescheiten Pass zusammen, ich bin immer gestolpert, weil da lauter Löcher waren von den Kühen und so. Drehtag vorbei und alles hin und her. Ich bin aus dem Zimmer eigentlich nicht raus, aber dann ruft der Martin Müller und sagt, du, wir sind unten beim Essen, komm doch runter. Dann bin ich runter und dann kommt der Klaus mir entgegen und sagt, nach dem Essen gehen wir in die Sauna, gehst mit.
Ist auch heute unvorstellbar, oder?
Ja, denke mal, gut, okay. Und dann sind dort alle in die Sauna und ich war dann dort und dann sind alle wieder raus und dann war ich auch mit Klaus und wir haben relativ wenig gesprochen. Sagt er, was ist los mit dir? Sag ich, ich kann das nicht, sag ich, ich habe so viel Angst, sag ich, schau, ich krieg Herpes hier und mein Magen spielt auch nicht mit und alles. Und da war eine kurze Pause, dann sagt der Wolfgang, du kannst vor der Kamera machen, was du willst, die Kamera liebt dich, du liegst nie falsch.
Das hat er zu dir gesagt?
Das hat er zu mir gesagt. Sagt er, vertrau mir, das hat zu mir vorher natürlich noch nie jemand gesagt, aber ich habe gemerkt, dass der Klaus mich unwahrscheinlich wertschätzt.
Du kannst vor der Kamera machen, was du willst, die Kamera liebt
dich. Kamera liebt
das mich. Hat der in dir gesehen.
Das hat er mir gesehen, ja.
Wow.
Und das war natürlich immer, auch bei anderen schwierigen Situationen, war das immer da. Der Meister hat gesagt, du schaffst das und du kannst es.
Und darauf hast du dann auch vertraut in deiner späteren Karriere?
Dann habe ich vertraut und ich wurde natürlich immer besser, weil ich das alles hinter mir gelassen habe. Und wir haben dann auch die Drehbücher teilweise zu dritt geschrieben, also der Klaus, die Cleo und ich. Und wir haben ja wirklich...
Cleo Kretschmer.
Cleo Kretschmer, genau richtig. Die einen wesentlichen Teil dazu beigetragen hat. Die war eigentlich auch der Treibende, der Motor von allem. Weil die waren ja zusammen, der Klaus und die Cleo. Und die hat also immer die guten Ideen gehabt. Also.
Aber manchmal sind es ganz wenige Sätze von einem Menschen, der irgendwas in dir sieht.
Genau.
Und so jemand brauchst du im Leben. Und das war der
Klaus Lemke. Also das hat mir auch sehr viel Rückgrat gegeben in vielen Situationen, wo ich an mir gezweifelt habe. Ich habe lange Zeit kein Selbstvertrauen in mich gehabt, was den Film anbelangt. Andere Dinge konnte ich mit links, aber da haben wir gedacht, Mensch, du, die Hanna Schigula, nein, nicht Schigula, weiß ich nicht mehr, was heißt, die hat immer gesagt, ihr seid der Laiendarsteller. Aber gut, unsere Kinos waren halt voll. Also das war halt, aber trotzdem hat es bei mir bis zum Zeitpunkt, also das war dann später, ich habe glaube ich 2-3 Jahre keinen Film gedreht und habe ein bisschen Durchhänger gehabt, also auch mit jobmäßig und sowas. Und dann habe ich noch an Silvester ein Mädchen versetzt und da war ich allein zu Hause, weil ich habe schon gekocht gehabt für uns beide und alles. Und dann denke ich mir, ach, ist doch wurscht, dann bleibst du daheim. Da habe ich gekocht, fertig gekocht, mein Essen gemacht und eine Flasche Wein aufgemacht und alles. Und habe mir dann meine Filme angeschaut. Und dann habe ich so lachen müssen und denke mir, hey, du bist ja wirklich gut.
Da hast du das erste Mal gedacht?
Ja, da habe ich gesagt, Wolfgang, du bist echt gut.
Das ist ja tatsächlich so spannend, weil da kann man ja mit Schauspielern hin und her drüber diskutieren, was einen Star wirklich ausmacht. Ist es das Können, logischerweise. Talent muss dazukommen. Aber das, was du gerade gesagt hast, was der Klaus Lemke zu dir damals gesagt hat, das kann man ja nicht lernen. Entweder die Kamera liebt dich, dein Richtig, Gesicht oder nicht. Und das kann man auch nicht erklären, was das ist, oder?
Das ist genauso mit Fotogen. Also wir waren später gehabt bei der Bundeswehr und wir haben ja von uns alle Fotos gemacht. Wir waren in Portugal stationiert. Und dann sagt er, hey, du bist echt fotogen. Habe ich damals gar nicht so kapiert, aber ein Foto hat mir immer gut gefallen, wenn man von mir ein Foto macht, aber was das bedeutet. Aber genauso war es dann auch anscheinend mit der Kamera. Also und da habe ich mich immer dran erinnert und das war einfach, wie gesagt, das war der Ritterschlag und das hat mir sehr, sehr geholfen. Und dann ging es richtig ab und da habe ich meine ersten großen Serien, Bayer auf Rügen, hatte ich ja den Werner Masten, der mir das Handwerk auch noch gelernt hat. Also,
aber gesagt, du warst nie auf einer Schauspielschule, oder?
Nee, war nie auf einer Schauspielschule.
Ja. Da gibt es ja einige ganz große, die nie auf einer Schule waren.
Ich war ja bei der Bundeswehr 4 Jahre, da habe ich ein Mädel kennengelernt und die wollte unbedingt Schauspielerin werden. Und dann sagt sie, ich fahre jetzt nach Starnberg, da ist die Zerbo. Das war, gibt es ja heute noch, die Schauspielschule gibt es ja hier in München. Und da gehe ich hin und die lernen was. Und dann ging sie dorthin und dann hat sie gesagt, Wolfgang, da müsstest du auch mal hingehen. Und dann, ich bin immer neugierig, habe mir gedacht, da fahre ich jetzt mal hin. Habe die Dame angerufen und gesagt, ja bitte kommen Sie vorbei, wir machen einen Termin und das und alles. Und dann hat sie gesagt, stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Boot auf dem Ozean und die Wellen toben und das und alles. Und da habe ich das so gespielt, so wie ich mir das dachte und alles. Und dann stand die auf, sagt, gehen Sie wieder heim, ich kann Ihnen nichts lernen. Da sagt die Schauspieler.
Aber war das positiv oder negativ?
Das war positiv. Positiv gemeint. Ihnen kann ich nichts lernen, sagt sie.
Ihnen kann ich nichts mehr beibringen.
Oder nichts mehr beibringen, gell. Ja, da habe ich auch gesagt, was meinen Sie jetzt? Sagt, genauso wie ich sage, Sie sind gut.
Naturtalent.
Ja, Naturtalent. Und das waren halt alles die Begegnungen, die dann später also mich bestätigt haben.
Bist du beim Singen auch ein Naturtalent gewesen?
Beim Singen vielleicht nicht, aber beim Interpretieren. Also
Rummenigge, mit Cleo Kretschmer.
Dann gehen wir zu mir. Ich lebe halt diese Texte, wenn ich auf der Bühne
bin. Naja, es ist eine Mischung aus Comedy, Performance.
Ja, genau.
Und Oktoberfest-Hit.
Ja, also. Und da kommt schon wieder dazu, ich wollte ja wieder anders sein als andere. Ich wollte nicht genau dieselben Bühnenklamotten anhaben wie alle in der Schlagerparade, sondern ich habe meine letzte Krone genommen, bin rüber nach England. Ich habe gesagt, ich will da einkaufen, wo Elton John einkauft und Freddie Mercury. Bin auf die Portobello Road und habe mir einfach so Sachen geholt.
So bist du rumgelaufen?
So bin ich rumgelaufen,
Hast du so auch Jamila das erste Mal gesehen? Warst du da so wild angezogen?
Ich war immer wild angezogen. Ich habe immer außergewöhnlich, sagen wir so. Also den Abend, wo ich dir erzählt habe, wo Peter Fonda und Hopper war, die Veranstaltung war sehr langweilig. Das war im Kurhaus in Wiesbaden. Und da bin ich dann nebenan also gegangen und da war die Vernissage von meiner Frau. Und ich bin dann mit meinem Chopper rübergefahren. Ich habe also ein Hawaii-Hemd angehabt, eine Lederweste, so eine Harley-Mütze. Stell das Motorrad vorne ab und da steht ein schlanker Herr draußen mit schwarzem Anzug. Und um ihn herum ein paar so Gestalten. Da denke ich mir, ja, das ist bestimmt der Willi Wichtig. Verstehst du? Also, naja. Und dann kommt er zu mir und sagt, hey, das ist aber ein schönes Motorrad. Darf ich mich mal draufsetzen? Sag ich, ja, huck dich drauf. Sag ich, pass auf, dass du nicht deinen Anzug am Auspuff verbrennst und so. dann war das der Innenminister von Hessen.
Der wollte halt auch mal auf einer Halle sitzen.
Der wollte da mit draufsitzen. Das war aber Familie, weil es war von meiner Frau, ihrer Schwester, war das der Schwiegervater.
Hat deine Frau, also deine jetzt langjährige Frau, die ihr damals, als ihr euch kennengelernt habt, mal gesagt, oder im Nachhinein mal gesagt, wie sie dich fand am Anfang?
Eigentlich furchtbar, weil wir haben uns mal ganz kurz kennengelernt in einem Lokal in München und dann habe ich am 1. Mai meine Party gehabt bei mir am Bauernhof. Und dann sage ich, wenn du Lust hast, kommst du auch vorbei. Und hat gesagt, und ist gegangen. Also sie fand mich nicht so gut, aber irgendwie hat sich das dann anscheinend, als ich dann auf dieser Vernissagefeier war, haben wir uns sehr gut verstanden. Ich habe mich auch mit ihrer Familie sehr gut verstanden.
Aber da wart ihr auch noch nicht zusammen, oder?
Waren wir noch nicht zusammen,
nee. Das hat ja wie viele Jahre gedauert?
Drei Jahre.
Wow,
drei Jahre.
Hartnäckig.
Ja, aber sie hatte damals eine Beziehung mit einem Freund und war nicht glücklich damit. Und wie gesagt, und das hat bei mir gut eingespielt in die Karten. Also ich habe dann also praktisch den Zuschlag bekommen.
Aber du bist dran geblieben, das muss man ja auch erstmal machen. Also das hatte ich schon, oder diese Frau hatte ich offenbar gleich am Anfang umgehauen.
Jamila ist ein ganz besonderer Mensch und wenn man ein bisschen Auge hat, dann merkt man das. Also die ist wirklich, die ist auch, die kann man nicht verbiegen, die, wenn eine Meinung hat, dann steht sie dazu, steht an deiner Seite wie ein Fels. Also das,
das hast du beim ersten Mal gesehen. Du hast auch so ein spezielles Gespür, so eine Empathie für Menschen, oder?
Was gesehen habe ich vielleicht nicht, aber gespürt habe ich es einfach. Ich habe gespürt, dass es da was Besonderes vor mir steht. Und wir haben uns auch sehr gut verstanden, also wirklich sehr gute Gespräche gehabt. Wir sind auch viel mit meiner Harley durch die Gegend gefahren, irgendwo zum Essen oder zum Baden und sowas, ohne dass wir uns näher gekommen sind. Einfach nur, ich habe mir gedacht, das ist ganz was anderes, was ich vorher kennengelernt habe. Das ist ein bisschen tiefer, das ist ein bisschen, ja, tiefgründiger, würde ich schon sagen. Also das nicht bloß bla 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 und wo gehen wir da zum Tanzen, wo gehen wir da zum Essen, sondern einfach, ich habe auch etwas davon gehabt. Also nicht bloß, dass ich immer geben musste, sondern ich habe mir gedacht, Mensch, das war jetzt ein richtig toller Tag und dann habe ich sie meistens wieder abgesetzt in der Herzogstraße und bin dann nach Hause, aber mit einem vollen Herz und zufrieden und glücklich.
96 habt ihr geheiratet.
96, genau. Ja.
Nach einem ganz speziellen Ritual der Sioux in South Dakota.
Genau.
Warum?
Ganz einfach, also der Schwiegerpapa, der war ja Moslem, der kam aus Algerien und hat mich natürlich gefragt, wie wär's, kommst du zu uns? Sag ich, Nureddin hat er geheißen, ganz ein toller Mann. Sag ich, das geht nicht. Sag ich, ich bin hier in Bayern geboren, ich liebe meinen Glauben, ich liebe diese Kultur und alles hier und her. Tut mir leid. Und sie wollte auch nicht Christ werden. Und von meinem besten Freund, vom Todd Gickling, die Frau, die Debbie, die ist eine Full-Blooded Sioux. Schaut aber aus wie eine Schwedin. Total blond und blaue Augen. Also möchte man gar nicht glauben. Und dann habe ich Todd gefragt, sag ich, du, die Debbie ist doch Full-Blooded Sioux. Meinst du, wir könnten indianisch heiraten? Und dann war sie am Telefon, da sagt sie, warum eigentlich nicht? Das ist halt eine Zeremonie, es gibt keinen Trauschein. Man müsste halt dann nochmal trauen lassen und so. Und so kam das. Ich habe mir gedacht, ich will was anderes haben. Ich will etwas, was ich nicht vergesse. Und das war dann so.
Kann ich mir vorstellen, vergisst man nie. Das ist ja.
Nein, das vergisst man nicht.
Dauert wie viele Tage?
Naja, die ganze Zeremonie war eigentlich ein Tag. Die Vorbereitung war drei Wochen, war das. Also ich habe da noch gedreht in der Zeit und kam dann und dann geht's dann in der Früh los mit der Sweat Lodge, mit der Schwitzhütte. Und dann kam der Spiritual Leader und der Elder. Und da haben wir gedacht, ja, das ist jetzt wahrscheinlich für uns. Aber später habe ich erfahren, dass das alles Komparsen und Darsteller von Der mit dem Wolf tanzt. Weil der Kevin Costner hat das zwei Jahre vorher dort gedreht gehabt.
Also mit Originals zu?
Mit Original, das waren alles der Tänzer. Da gibt es so einen kleinen Jungen, der tanzt. Wow. Der war bei uns mit dabei, die Trommler waren mit dabei. Und naja, und dann waren diese zwei Typen da, der Elder und der Leader. Und der eine hat ausgeschaut wie ein Marine. Ziemlich fest beieinander, gute Muskeln. Und der andere war dünn wie ein Indianer. Also sehr hager im Gesicht und lange Zöpfe. Und dann gingen wir in diese Schwitzhütte. Und da denken wir, ja, jetzt gibt's für uns ein bisschen Kasperltheater, wir haben ja auch das bezahlt und alles. Und der hatte so einen kleinen Beutel dabei mit lauter Klapperl. Und so, und da hat er, und da war mir in Ohnmacht gefallen, wusch. Und da hat der andere wieder, aber in der Schwitzhütte waren bestimmt 60 Grad. Also das war eine Hütte mit heißen Steinen, mit Wasser, mit Felle abgedeckt. Und damit man sich reinigt. Und dann hat ihn der andere wieder aufgestellt und hat wieder weitergesungen, also drei, vier Mal. Und dann hat er sich das T-Shirt ausgezogen. Und dann sah ich an seiner Brust, um jede Brustwarze herum, ungefähr so 20, 30 Narben. Dann denken wir, was ist das wieder? Und dann denken wir, hey, das ist doch vom Sundance. Der Sundance ist ein Tanz bei den Indianern, da werden durch die, also erstmal tanzt du 3 Tage ohne Essen und Trinken ums Feuer rum, damit du eine Vision bekommst, wie der Sitting Bull, der hat dann die Soldaten gesehen, Custer und so weiter. Und wenn das nicht hilft, diese Tanzerei, dann werden da Widerhaken durchgestochen an der Brust, an einer langen Sehne, an einem Stock befestigt, und du lehnst dich ganz langsam zurück, damit du Schmerz und...
Das gibt es bis heute.
Ja, gibt es heute, ist aber verboten. Aber es gibt bis heute. Und wenn das nicht hilft, dann kommt dieser Helper, der dir immer wieder ein bisschen Wasser gibt, damit du nicht umfällst beim Tanz. Und der reißt es von hinten raus. Also der nimmt praktisch deinen Körper und dann reißen diese Haken aus der Haut raus und deswegen die Narben.
Aber sowas habt ihr jetzt ja nicht gemacht.
Nein, das habe ich nicht. Aber ich wollte es machen nach meinem Unfall. Und da hat mein Schamane gesagt, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Sagt er, wir kriegen das auch so hin und so.
Aber diese Hochzeitszeremonie, ging ohne irgendwelche schmerzhaften Geschichten.
Ja, ohne, da war nichts. Also das war nur, ich habe gesehen, dass die uns also nicht hier irgendwie verulken, sondern dass es ernst ist. Erstmal kam dann die Hochzeitszeremonie, wo Jamila eine Decke hatte und ich eine Decke. Sie lässt ihre Decke fallen und kommt zum Schutz und die meine. Und dann kommt noch die Namenszeremonie. Und dann wurde getanzt und gesungen.
Wow.
Ja, das war der Wahnsinn.
Und vergisst man nicht.
Nein, das vergisst nicht. Und jetzt mal, wenn ich in Südakota bin, das war im Custer State Park. Das ist ein Nationalpark, wo die ganzen Büffel frei rumlaufen. Und jetzt erzähle ich dir Geschichte. Also ich habe mein Auto etwas vergessen. Unten war der Hochzeitsplatz, das war an einem leichten kleinen Flüsschen, da war alles aufgestellt, 2 Zelte und alles hin und her, dann die Sweatlodge und alles. Ich habe was vergessen, bin dann nochmal zurück zu einem Flughafen, also da war ein kleiner, so ein Privatflughafen, und da musste ich aber eine lange Wiese rüber, und als wir dort ankommen, sind wir alle über die Wiese, und da war halt einfach nur die Wiese. Und ich komme zurück, gehe ans Auto hin, habe jetzt das Essen mitgenommen, bin wieder zurück, und auf einmal steht ein riesengroßer Büffel vor mir. Jetzt kommen mir gleich die Tränen. Das war mein Vater. Für mich war das mein Vater, weil ich immer gesagt habe, Daddy, es wäre schön, wenn du da wärst. Und dann schaut der Büffel mich an, bestimmt so 5 Minuten. Und geht auf einmal weg. Und dann bin ich runter, habe das der Jamila erzählt. Und auch den anderen und so. Und da war ein Park Ranger. Und der hat das dann auch mitbekommen. Und der hat dann gesagt, das gibt es nicht. Sagt er, die Büffel sind alle... was weiß ich, auf der Westweide und sowas. Sag ich habe ihn doch gesehen. Sagt er, das gibt's nicht. Sagt er, die sind eingezäunt und kein Büffel kann in diesem Teil des Parks sein. Genau so war's.
Aber du bist dir sicher?
Ich bin sicher, ja.
Dass der da war?
Ja, ich bin sicher, dass er da war, hundertprozentig.
Du glaubst,
das war Hand dein abhaken. Vater? Ja, das war mein Vater.
Aber ich hab gesagt, der stand da und ihr habt euch 5 Minuten nur angeschaut.
Ja. Und dann ging der weg. Und als ich aus dem Gefahrenbereich des Büffels raus war, bin ich runtergelaufen, habe das dann erzählt. Und wie gesagt, also der Ranger gesagt, das ist unmöglich, sagt er. Das gibt es nicht, sagt er. Wir haben alle Büffel, die sind alle drüben in dem Teil vom Custer State Park, sagt er, das gibt's nicht. Und schon gleich gar nicht ein Bulle, weil das war also ein riesengroßes Tier.
Du hattest dann nicht irgendwelche Substanzen genommen?
Nein, weder. Wir haben einen Tag vorher nichts getrunken und alles. Weil die Hochzeit wollten wir alle gut überstehen und alles. Und wir haben, außerdem habe ich in der Zeit auch gedreht und so. Ich war weder high noch irgendwas anderes oder Alkohol. Ich habe gewusst, das ist er. Habe ich gewusst. Also, und das war er, hundertprozentig. Wow. Und ich habe gesagt, wir brauchen deinen Segen und alles. Und wir sind 33 Jahre glücklich verheiratet. Und ich wusste, das sind, ich glaube an so Begegnungen. Und ich wusste, es war der Papa, hundertprozentig.
Wow. Wolfgang, vielen Dank für die Geschichte. Also,
ja,
ich sitze da jetzt auch mit Gänsehaut, weil ich merke, wie dich das total bewegt.
Ja, das war, weil ich sehe es von mir. Ich bin von meinem Pickup weg und da war dieses freie Feld, bin ich drüber und da fahren wir denken, was gibt's denn jetzt? Wo kommt jetzt der Buffalo her? Riesengroß, ein Bulle. Also und erst hat er gegrast erreicht und dann hat er den Kopf zu mir rübergedreht. Und also das, ich weiß nicht wie lange, aber es waren bestimmt 5 Minuten, war eine längere Zeit. Und dann geht er ganz langsam davon. Und ich habe das mir gedacht, Papa, das bist du.
Wolfgang Viereck.
Ja.
Das beeindruckt mich jetzt wirklich zutiefst. Nicht nur diese Geschichte, sondern überhaupt das ganze Gespräch mit dir. Vielen Dank dafür.
Du, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Und,
vielen herzlichen Dank. Deine Autobiografie, Born to be Viereck, mein Leben mit Lederjacke, Leberkäse und Harley Davidson.
Ja. Es geht schon noch weiter.
Es soll weitergehen. Mindestens nochmal 25 Jahre noch, oder?
Bis 100 bist. 100. Also, ich weiß ja nicht, wann er da oben einen Stecker zieht, aber ich fühle mich wirklich sehr gut, muss ich ganz echt sagen. Ich check mich ja immer selber, bin sehr ehrlich zu mir, was meinen Körper anbelangt und meine Verfassung. Und ich glaube, es geht noch eine Zeit lang. Und ich habe auch einen Engel an meiner Seite, den kann ich nicht allein lassen, das geht nicht.
Und jetzt freuen wir uns auf ein hoffentlich tolles Filmprojekt von dir.
Ja,
also, aber du kannst natürlich, du verrätst noch nichts, gell?
Nein, ich kann nichts verraten. Das soll man nicht machen. Das ist bad luck und so. Aber ich schwöre es euch, es wird wirklich super, darauf kannst du verlassen. Es ist auch teilweise vielleicht ein bisschen autobiografisch dabei, aber viel zum Lachen, viel zum Sehen, gute Bilder, 100 Pro. Und der Harley ist natürlich auch dabei.
Wie könnte die fehlen? Ja. Danke dir, Wolfgang.
Du, ich danke dir. Danke dir für diese, ja, für die, einfach, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt.
Dankeschön.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.